Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Willkommen zur 9. Etage, dem Podcast des Wissenschaftsrates. Mein Name ist Georg Scholl. Mein heutiger Gast ist Dr. Rainer Lange. Er leitet hier in der Kölner WR-Zentrale die Abteilung Forschung und er beschäftigt sich neben vielen anderen Themen mit Digitalisierung und KI. Und genau hierüber wollen wir heute reden. Lieber Rainer, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch hier zu sein.
Du hast an einem Papier mitgearbeitet, das der Wissenschaftsrat im Herbst 2023 veröffentlicht hat. Es trägt den schönen Titel Empfehlungen zur Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum. Darin geht es darum, wie gut deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen digital dastehen und wie sie ihre Handlungsfreiheit und Sicherheit steigern können. Und nun könnte man sagen, die Ausgangslage könnte besser sein.
In vielen Schulen und Hochschulen, so das Fazit der Bildungsexperten, ist die technische Ausstattung noch unzureichend.
Auch gut 3 Monate nach dem Hackerangriff hat die Uni Duisburg-Essen noch immer mit den Folgen zu kämpfen.
Was die meisten Hochschulen haben, ein IT-Systemproblem. Hunderte unterschiedliche Systeme. Das eine Jahrzehnte alt, das andere brandneu, heißt für Angreifer viele mögliche Schwachstellen.
Cyberkriminelle, die eben schlicht und ergreifend Geld verdienen damit, dass sie angreifen, Erpressungssoftware verteilen. Es ist Big Business geworden.
Ja, digitale Erpressung als Big Business. Aber nicht nur in puncto Sicherheit herrscht ja digitaler Nachholbedarf. Das gilt auch für viele andere Bereiche, ob es die Ausstattung von Hörsälen ist, die oft veraltet ist und digitale Lehrveranstaltungen entsprechend schwierig macht, oder ob es eben um unterschiedliche Softwaresysteme geht, die den Austausch von Daten in der Forschung erschweren. Die Liste der Modernisierungsaufgaben ist jedenfalls lang und um sie abzuarbeiten, braucht es Geld, das ist ja klar. Doch mindestens genauso wichtig wäre eine bessere und zentrale Governance, sagt der Wissenschaftsrat. Inwieweit ist das denn die Lösung, insbesondere mit Blick auf die Sicherheitsprobleme?
Das ist sicherlich nicht schon die Lösung, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die Richtung, dass die Hochschulen insbesondere, aber auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen Cybersicherheit wirklich als eine Leitungsaufgabe wahrnehmen, die auch mit entsprechenden Ressourcen unterlegt sein muss. Also auf der einen Seite braucht es eine Verantwortung für die Cybersicherheit und da war die Diskussion in unserer Arbeitsgruppe und im Wissenschaftsrat dann auch sehr klar, dass es sich da um eine gesonderte Verantwortung handeln muss, die nicht einfach die Verantwortung für die IT-Infrastruktur ist. Und diese Verantwortung muss eben, wie gesagt, auch mit Ressourcen unterlegt sein. Zum Beispiel muss man in der Lage sein, selbstständig Vulnerabilitätsanalysen zu machen und also zum Beispiel auch mal mit Red Teaming irgendwie gucken, wie könnte ich denn reinkommen in dieses System und hier Schaden anrichten.
Red Teaming, das musst du erklären.
Also ein Red Teaming heißt, dass ich eine Gruppe von Expertinnen und Experten beauftrage, mal zu gucken, ob ich vulnerabel bin, ne? Ob ich in irgendeiner Form angreifbar bin. Also sozusagen weiße Hacker, könnte man auch sagen, ne? Leute, die eben in unserem Auftrag dann schauen, wo sind unsere Schwachstellen. Das ist ein Red Team. Auch bei der Entwicklung von neuer Software, von neuen KI-Modellen oder so. Aber man braucht sowas Ähnliches eben auch, um die eigene Sicherheit zu analysieren. Und dafür braucht man natürlich Ressourcen und man muss auch Ressourcen vorhalten, um resilient zu werden. Denn auch das muss uns, glaube ich, klar sein. Man kann Angriffe nicht hundertprozentig ausschließen. Man wird irgendwie früher oder später den einen oder anderen Schadensfall haben. Und dann muss man natürlich einen Notfallplan haben und wissen, wie gehe ich damit um. Und dafür muss man auch Ressourcen vorhalten.
Der Charme dieser zentralen Steuerung von Digitalisierung in den Hochschulen ist aber nicht nur, dass die Sicherheitskonzepte zentral gefahren werden, sondern es geht auch um die Beschaffung von Software, die zentrale Verwaltung von Speicherkapazitäten und dergleichen.
Ja, das ist richtig. Und das ist eben, was ich eben schon andeutete, eine davon gesonderte Frage. Wir brauchen eben an den Hochschulen auch eine Leitungsverantwortung für die digitalen Werkzeuge und die Infrastruktur, die verwendet werden sollen. Da gibt es einen unauflösbaren Zielkonflikt. Wenn ich perfekte Sicherheit will, mache ich am besten nichts und schon gar nicht irgendwas Neuartiges. Wenn ich aber Wissenschaft betreiben will, will ich natürlich die avanciertesten und interessantesten Werkzeuge verwenden können, die es gerade gibt. Und dieser Zielkonflikt ist nicht hundertprozentig aufzulösen. Und deswegen ist es die Meinung des Wissenschaftsrates, dass es gesonderter Verantwortungen bedarf. Es muss jemanden geben, der in der Leitung die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Mitglieder der Einrichtung sozusagen auf dem neuesten Stand sind und die besten Möglichkeiten haben. Es muss jemand anders geben, der kontrolliert, ob man damit Risiken eingeht. Was die eigenen Werkzeuge und Infrastrukturen betrifft, da sprechen wir eben dann auch über die Frage der Souveränität. Wenn es um die Souveränität geht, muss eine Einrichtung vermehrt darauf achten, dass sie sich gewisse Wahlfreiheit erhält. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Es gibt ja dieses Problem, dass man so Lock-in-Effekte hat, wenn man sich mit den Tools von großen Konzernen ausstattet, dann bieten die einem natürlich gerne an, wenn ihr das schon verwendet, haben wir noch dieses für jene und dann bekommt das komplette Ökosystem und man kommt dann nie wieder raus. Und da ist es wichtig, in der Gestaltung der eigenen Software, der Werkzeuge, die man nutzt, auf die eigene Wahlfreiheit und auf den Erhalt dieser Wahlfreiheit zu achten. Es ist aus unserer Sicht auch wichtig, auch Teil der Souveränität, dass man die Nachvollziehbarkeit dessen, was da geschieht, gewährleistet und dass man eben nicht intransparente Algorithmen hat und gar nicht genau weiß, was da geschieht. Und schließlich ist es auch wichtig, sich eine eigene Gestaltungskompetenz zu erhalten. Die Fähigkeit einer Einrichtung, zur Not auch eigene Softwareprodukte für sich zu entwickeln, ist natürlich ein wichtiger Baustein in der Souveränität. Dieser Mix ist es sozusagen, den man aufrechterhalten kann. Alles selber zu machen kann auch nicht die Lösung sein. Das muss die Qualität des Angebotes sein, die überzeugt. Und da spielt vielleicht eine weitere Facette unserer Empfehlung auch wieder eine Rolle, nämlich dass wir große Skaleneffekte sehen, wenn es auch über die Einrichtungen hinaus gelingt, gemeinsame Standards und gemeinsame Tools zu entwickeln. Und das ist vielleicht für die Wissenschaft treibenden Personen dann auch das Überzeugendste, wenn sie dann hören aus ihrer Community, ja, die anderen machen das auch alle so. Das heißt, da ist es auch wichtig, dass sich diejenigen, die für die IT-Strukturen und für die Werkzeuge in den Einrichtungen verantwortlich sind, auch vernetzen und einrichtungsübergreifend austauschen. Da kann man auf der einen Seite Marktmacht gewinnen, wenn man gemeinsam in die Beschaffung und den Betrieb von Dingen geht. Da kann man schlicht auch Geld sparen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist es auch motivierend, glaube ich, für die Beteiligten, wenn sie hören, dass das in einer Community doch zu einheitlichen Lösungen konvergiert.
Skaleneffekte und Geld sparen sind vielleicht die Überleitung zu einem Punkt, der nicht minder wichtig ist als die Frage der zentralen Governance, nämlich das liebe Geld. Wir alle kennen die aktuellen Haushaltsnöte und die konkurrierenden Bedarfe. Also viel Geld werden die Universitäten wahrscheinlich nicht von der öffentlichen Hand bekommen, um sich digital zu ertüchtigen. Oder gibt es dort Signale aus der Politik, die wir hören, die zu mehr Optimismus Anlass geben?
Die Signale aus der Politik im Moment sind ziemlich genau so, wie du es beschreibst. Das kann ja auch jeder, der Zeitung liest oder Nachrichten hört, nachvollziehen. Auf der anderen Seite trifft unser Papier im letzten Abschnitt ja eine sehr klare Aussage, nämlich, dass der Anteil der Budgets von Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen, der für die Erbringung von digitalen Dienstleistungen für ihre Mitglieder aufgewandt wird, steigen muss. Wenn der Anteil steigt, sagen wir mal irgendwie fiktive Zahl von 5-10%, habe ich natürlich zwei Optionen. Ich kann das Geld zusätzlich in den Haushalt einstellen oder ich kann an anderer Stelle sparen. Und das ist auch eine Diskussion, von der ich höre, dass die in einzelnen Hochschulen auch schon aktiv geführt wird. Also man muss dann eben, um überhaupt einen sicheren Betrieb der eigenen Infrastruktur sicherstellen zu können, möglicherweise an der einen oder Stelle zum Beispiel am Studienangebot sparen. Das ist etwas, was die Zuwendungsgeber genauso schmerzt. Und das wird man dann irgendwie aushandeln müssen, auf welcher Seite dann die Balance ausfällt, wird im Einzelfall unterschiedlich sein.
Nun war ja eine Zeit lang so eine vielleicht naive Hoffnung, die sich mit künstlicher Intelligenz verknüpfte, dass ich damit vielleicht auch Arbeitskraft und somit Geld sparen ließe. Und in den letzten Monaten kann man eigentlich sagen, erleben wir rasante Fortschritte auf dem Feld der generativen KI. ChatGPT ist in aller Munde. Wie schätzt du das denn ein? Ist KI etwas, was den Hochschulen helfen könnte, Kapazitäten für Digitalisierung auch freizukriegen?
Das ist schwer zu beurteilen aus der heutigen Sicht. Ich meine, wo man hundertprozentig sicher sein kann, ist, dass sich Aufgabenprofile massiv verändern werden und wir neue Stellenkategorien haben werden und Tätigkeitsprofile von vorhandenen Stellenkategorien sich total verändern werden. Ob das jetzt netto heißt, dass man Dinge, dass man einspart an irgendeiner Stelle, das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Also das sehe ich jetzt noch nicht so unmittelbar. Ich meine, dieses ganze Geschäft der KI hat ja so unglaublich viele verschiedene Dimensionen, wie sich die Wissenschaft dadurch verändern wird. Das ist, glaube ich, noch gar nicht genug sortiert worden. Und die Frage, wie gesagt, wie sich Aufgabenprofile ändern, steht ja eigentlich erst am Ende sozusagen einer längeren Entwicklung, wo man erst vorher noch eine ganze Reihe anderer Fragen klären muss.
Was sich ja jetzt schon beobachten lässt, dass diese Möglichkeit, Texte auf Knopfdruck zu produzieren, ja, die Produktion in diesen Fake Paper Mills, wie sie auf Englisch genannt werden, also diese schlechte Papiere produzieren, Massenproduktion, dass die ansteigt, dass solche Papiere dann auch erstmal zitiert werden und irgendwann kommt dann dieses wissenschaftliche Selbstreinigungssystem hinterher und sagt, okay, dieses Papier muss zurückgezogen werden, auch diese Anzahl der zurückgezogenen Papiere steigt, aber die Zitate aus diesen Papern, die sind im Umlauf und pflanzen sich fort. Das wäre ja eine wirklich bedrohliche Auswirkung und eine qualitätsmindernde Auswirkung von künstlicher Intelligenz im Wissenschaftsbetrieb.
Ja, das ist so und das ist eine wichtige Facette, die wir da diskutieren müssen, aber es ist eben auch nur eine Facette. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass wir in Deutschland wieder eine sehr defensive Diskussion über die Innovationen führen, die durch KI in der Wissenschaft möglich sind und dabei vergessen, dass es auch noch andere Aspekte gibt, die viel interessanter sind, oder zumindest ich viel interessanter finde.
Aus dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, hat sich die Verheißung entnommen, dass du jetzt auf die positiven Auswirkungen von KI und die Chancen zu sprechen kommst. Leg doch mal los. Was kann KI Positives bringen für die Wissenschaft und insbesondere auch für die Hochschulen?
Ich denke natürlich relativ stark, das war hier meine Rolle in der Geschäftsstelle aus der Forschungssicht heraus und da muss man sich einfach einmal sozusagen den gesamten Forschungsprozess von A bis Z anschauen, wo überall KI-Werkzeuge schon heute eine enorme Assistenzleistung erbringen für Menschen. Das fängt ja damit an, dass der Überblick über die Literatur ohne Werkzeuge, die wir vielleicht gar nicht bewusst als KI-Werkzeuge wahrnehmen, aber die letztendlich auch nichts anderes als lernende Systeme sind, gar nicht mehr zu leisten wäre für Menschen. Ne? Ich meine, wir haben über die Covid-Pandemie hier vor zwei, drei Jahren ein kleines Papier hier geschrieben und haben ja festgestellt, dass ja jede Woche mehrere tausend Papiere zu dem Thema erschienen sind. Kein Mensch kann das alles lesen. Das heißt, wir brauchen Software, die Techniken aus dem sogenannten Natural Language Processing, also der Verarbeitung natürlicher Sprache, anwendet, um überhaupt einen Überblick darüber zu bekommen, was eigentlich gerade publiziert wird. Aber das ist ja nicht mehr nur ein Suchen. Man sucht nicht nur, um dann das zu finden, was man noch selber liest, sondern man lässt es sich zusammenfassen und liest dann die Zusammenfassung, die eine KI generiert hat. Und nur dadurch kann man überhaupt noch einen Überblick über Forschungsfelder behalten, dass man solche Software verwendet. Ich bin relativ zuversichtlich, dass auch in absehbarer Zeit die Nutzung solcher Werkzeuge für die Generierung neuer Fragen eine zunehmende Rolle spielen wird. Man wird sich darüber Gedanken machen müssen, ob es nicht viel klüger ist, die KI zu fragen, was ist eigentlich noch nicht erforscht in meinem Feld. Die hat nämlich den Gesamtüberblick über alles. Und an welcher Stelle kann ich meine eigenen Fähigkeiten, die meiner Gruppe, die meines Institutes am besten einsetzen, um die Wissenschaft voranzubringen. Da wird KI eine Unterstützung leisten können. Wir werden auch, oder wir haben ja jetzt schon natürlich in dem Bereich der Datenanalyse ganz viele lernende Systeme, die uns helfen, zum Beispiel Vorauswahlen zu treffen. Und wir haben inzwischen auch ganz faszinierende Fälle, wo KI tatsächlich auch, ja, in gewisser Hinsicht originell scheinende Ideen sozusagen hat. Es gab neulich vor einer Weile ein Ergebnis, wo letzten Endes ein Verfahren von einer KI entwickelt wurde, um Matrizenrechnungen zu machen, wo ein Schritt weniger gebraucht wurde als bei dem optimalen Verfahren oder dem Verfahren, das Mathematikerinnen und Mathematiker bisher für optimal gehalten haben, was letzten Endes zu 10% Rechenzeiteinsparung bei den KI selbst führt. Da gibt es also viele, viele Beiträge, die da geleistet werden können. Und da reden wir noch gar nicht über das, was jetzt gerade in aller Munde ist, nämlich die Nutzung von großen Sprachmodellen, um die Texterzeugung zu unterstützen.
Was erwartest du von diesen Large Language Modellen?
Also das Minimum, was ich erwarte, ist, dass schlichtweg Effizienzgewinne erzielt werden können, dass man also Dinge von KIs machen lassen wird, die man früher in Anführungszeichen händisch gemacht hat. Aber ehrlich gesagt, ich rechne schon damit, dass die KI-Werkzeuge auch viele Dinge, die wir als Menschen gerne machen würden, aber gar nicht schaffen, einfach wegen unserer kognitiven Limitationen, besser machen, als wir das machen, weil sie einfach viel komplexere Sachverhalte zusammenbringen können.
Bei der Textproduktion werden ja aktuell auch stark, ich habe es ja eben selbst gemacht, mit diesen Fake-Paper-Mills, die Nachteile thematisieren. Das gilt auch gerade beim Thema Eigenleistung von Studierenden beispielsweise. Es geht um Gutachten, um Bewerbungen für Forschungsmittel. Ich hörte neulich die Anträge bei den großen Forschungsfördereinrichtungen oder bei Förderern, die internationale Forschungsstipendien vergeben. Die Anträge sind auf einmal alle super geschrieben und im besten Englisch. Und das legt nahe, dass man sich da ein bisschen hat helfen lassen. Und falls das bisher ein Kriterium gewesen sein sollte, wie gut ist der Antrag geschrieben, das verliert jetzt an Aussagekraft. Für die Studierenden kann KI aber ja möglicherweise nicht nur eine sozusagen ungewollte, jedenfalls von den Ausbildern ungewollte Erleichterung mit sich bringen, sondern auch Vorteile bringen, indem sie bessere Lehrangebote bekommen, die KI unterstützt sind. Welches Potenzial liegt darin?
Das ist jetzt nicht ganz mein Beritt, aber
egal.
Ich nehme da.
Ja, du bist jetzt hier der Gast.
Ich nehme das so wahr, dass das Potenzial da im Moment eher von den Privaten wirklich gesehen wird. Und da gibt es sicherlich noch Spielraum auch für die Hochschulen, um das sich zunutze zu machen. Denn man muss dann, wenn man das wirklich ernsthaft ausschöpfen möchte, dieses Potenzial, muss man sozusagen den Lernprozess nochmal komplett von A bis Z durchdenken. Denn die große Veränderung durch künstliche Intelligenz ist die Individualisierung des Lernprozesses. Digitales Lehren und Lernen wird künftig nicht daran bestehen, dass man eine 90-minütige Vorlesung schlichtweg vor einer Kamera hält und dann ins Internet stellt. Das ist kein digitales Lehren und Lernen, sondern es muss etwas wie Learning Analytics geben. Man muss also schauen, dass man die Kompetenzen, über die ein spezifischer Studierender verfügt, mithilfe von KI-Werkzeugen möglichst genau analysiert und dann passgenau zugeschnittene Lehrangebote macht, Aufgaben stellt, kleine Videoschnipsel und solche Dinge. Das ist genauso wie im Bereich der Medizin, wo wir über personalisierte Medizin reden. Es wird personalisiertes Lernen geben müssen und da sind in meiner Wahrnehmung im Moment die privaten Anbieter diejenigen, die diese Methoden entwickeln.
Ja, neue Methoden, Rainer, das ist eine Herausforderung, die sich jetzt auch für den Wissenschaftsrat stellt, denn KI, das haben wir alle mitbekommen, entwickelt sich ja rasant schnell. Die Fortschritte, die ChatGPT gemacht hat und weiterhin macht, quasi im monatlichen Rhythmus, hätte man sich vor einiger Zeit wirklich noch gar nicht träumen lassen. Und die Methode des Wissenschaftsrates kommt da so ein bisschen an ihre Grenzen. Was ist zu tun?
Ja, das hat auch die wissenschaftliche Kommission des Wissenschaftsrates jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen beschäftigt. Es ist ja auch nicht nur ChatGPT, es sind hier nur LLMs, es sind ja an vielen Stellen inzwischen Effekte von KI in der Wissenschaft sichtbar geworden. AlphaFold ist ein anderes Beispiel, womit wir uns sehr viel irgendwie auch schon beschäftigt haben. Die Wissenschaftliche Kommission hat jetzt gesagt, wir brauchen mehr Kompetenz, wir müssen schneller handlungsfähig sein und das geht nur, wenn wir irgendeine Art stehende Fähigkeit hier haben und nicht eben erst warten, bis etwas ins Arbeitsprogramm aufgenommen wird. Ja. Und deswegen wurde jetzt eine Fokusgruppe Künstliche Intelligenz eingerichtet, die sich so nach jetzigem Stand monatlich treffen wird. Ja, da bin ich schon ganz gespannt, wie die Arbeit mit dieser Gruppe wird. Ich habe die Freude, das begleiten zu dürfen und bin ziemlich sicher, dass wir im Laufe des Jahres auch schon erste Impulse aus dieser Gruppe bekommen werden.
Da sind wir gespannt. Man muss vielleicht wissen, der Wissenschaftsrat arbeitet normalerweise in einem etwas anderen Rhythmus. Es werden Themen identifiziert, dann werden Arbeitsgruppen gegründet, die sich sehr intensiv befassen und dann dauert es so im Schnitt 1 bis 1,5 Jahre, bis eine Arbeitsgruppe ein Ergebnis vorlegen kann und dann werden Texte produziert, gehen dann nochmal in die Vollversammlung. Diese stehende Komitee, was wir jetzt haben, wird sich also öfter treffen, ist schon angedacht, wie die Ergebnisse, wie der Rat dieser Gruppe dann gegeben wird in das Wissenschaftssystem und in die Vollversammlung des Wissenschaftsrates.
Ja, das ist natürlich auch eine gewisse Irritation für das System Wissenschaftsrat, so eine Gruppe. Und das ist sicher auch etwas, was man noch im Einzelnen aushandeln muss. Aber es wurde jetzt auch auf den Januarsitzungen im Wissenschaftsrat darüber gesprochen und alle Beteiligten waren sich einig, dass wir einen neuen Weg suchen müssen. Die Gruppe wird sicherlich nicht von sich aus sozusagen Empfehlungen des Wissenschaftsrates abgeben können. Da müssen schon die Gremien ganz normal einbezogen werden am Ende. Aber erstmal geht es darum, schneller Impulse geben zu können und auch wenn Anfragen vielleicht aus der Politik an den Wissenschaftsrat herangerichtet werden, nicht erst eine Gruppe finden und zusammensetzen zu müssen, sondern direkt loslegen zu können.
Prima, da freuen wir uns drauf, denn KI wird das System gründlich verändern. Ich denke, das ist auch hier im Gespräch schon so ein bisschen angerissen worden und demnächst werden wir das sicherlich vertiefen. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank, Rainer, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.